Der Predigtext steht heute im Lukas-Evangelium, im Kapitel 18, die Verse 19 bis 14 und 18 bis 23. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war an Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen.
Wer Science-Fiction mag, der kennt vielleicht eine britische Fernsehserie, in der ein mysteriöser Mann in einer Zeitmaschine quer durch Zeit und Raum reist und meistens irgendwo gerade da landet, wo irgendjemand gerade in Lebensgefahr schwebt. Dieser Mann nennt sich der Doktor. Und die ganze Serie hindurch ist er eigentlich ununterbrochen damit beschäftigt, irgendwelchen Leuten das Leben zu retten. Oder ganze Planeten und Galaxien vor der Zerstörung durch böse Aliens zu bewahren. Er tut viel Gutes. Die Liste der Personen, die er rettet, wird immer länger und länger. Aber auf allen seinen Reisen muss er auch immer wieder schmerzhafte und schwierige Entscheidungen treffen. Und manchmal entscheidet er sich auch dagegen, bestimmte Personen zu retten. Und er tut auch vieles, was er irgendwann bereut. Und auch die Liste der Personen, die er sozusagen auf dem Gewissen hat, wird immer länger und länger. Und all das schleppt er mit sich herum. Und eines Tages fragt er seine Begleiterin, sag mir, bin ich ein guter Mann? Bin ich ein guter Mann? Die Frage brennt ihm irgendwie auf der Seele und man merkt, wie diese Frage ihm nachgeht und nicht loslässt. Und wie gerne er eine endgültige Antwort auf diese Frage hätte. Aber Tag für Tag wird die Frage neu aufgerollt. Tag für Tag steht's irgendwie neu zur Debatte. Bin ich ein guter Mann? Ist das, was ich bin und tue, gut, bedeutsam und wertvoll? Die allermeisten von uns haben, glaube ich, nicht allzu viel mit Zeitreisen und Außerirdischen zu tun. Aber ich glaube, diese Frage ist uns nicht ganz unbekannt. Ist das, was ich bin und tue, gut und bedeutsam und wertvoll? Vielleicht haben wir diese Frage nicht so konkret ausformuliert, aber zielt nicht vieles von dem, was wir Tag für Tag tun, genau darauf ab, diese Frage mit Ja beantworten zu können? Ist mein Leben gut und bedeutsam und wertvoll? Bin ich als Person gut und bedeutsam und wertvoll? In euren Programmheften auf Seite 2 habe ich euch ein Zitat abgedruckt von Madonna. Erfolgreiche Frau, keine Frage. Und die hat mal in einem Interview Folgendes gesagt: Mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin, aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant. Und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war nie zu Ende und er wird es vermutlich auch nie sein. Ich glaube, der Doktor und Madonna und wir haben eins gemeinsam. Wir halten Tag für Tag nach Dingen Ausschau, die uns bestätigen, dass unser Leben gut ist. Und wir halten nicht nur danach Ausschau, wir versuchen auch Tag für Tag selbst, unser Leben gut und bedeutsam und wertvoll zu machen. Jeden Tag aufs Neue versuchen wir, uns irgendwie zu beweisen, dass wir gut und bedeutsam und wertvoll sind. Und je nachdem, wie gut uns das gerade gelingt, fällt dann das Urteil aus. Jeder Mensch hat gewisse Vorstellungen davon, wie ein gutes Leben aussieht. Jeder hat bewusst oder unbewusst bestimmte Werte und Regeln, nach denen er lebt. Jeder hat einen bestimmten Maßstab, nach dem er beurteilt, ob sein Leben gut, bedeutsam und wertvoll ist oder nicht. Für Menschen, die an Gott glauben, ist dieser Maßstab meistens Gott. Gottes Meinung ist entscheidend. Was Gott als gut und bedeutsam und wertvoll ansieht, das will ich tun, so will ich leben. Viele Menschen, vor allem Menschen, die nicht an Gott glauben, können oder wollen, entwickeln ihr ganz persönliches Wertesystem. Entscheidend ist nicht, was irgendein Gott oder irgendeine höhere Instanz für gut hält, sondern entscheidend ist, was ich für gut empfinde. Und manche Menschen haben über diesen Maßstab einfach noch nie so richtig nachgedacht und sie haben einfach unterbewusst das übernommen, was sie so aus ihrem Umfeld mitgekriegt haben. Das, was man bei Eltern oder Freunden gesehen hat, das, was man irgendwo mal aufgeschnappt hat, das ist ganz unterbewusst zu so einem Maßstab dafür geworden, was man als ein gutes und bedeutsames Leben empfindet. Und ganz egal, ob wir an Gott glauben, ganz egal, ob wir uns über solche Sachen schon mal Gedanken gemacht haben oder nicht, ganz egal, ob wir versucht haben, das schon mal auszuformulieren für uns, wir alle haben bestimmte Regeln und Werte im Kopf, an denen wir uns messen. Und wie gut wir diesen Regeln folgen, hat dann Auswirkungen darauf, wie gut und bedeutsam und wertvoll wir uns fühlen. Wie das Urteil über uns ausfällt. Mal 4 kurze Beispiele. Wenn ich am Boden zerstört bin, weil mich jemand nicht mag, dann habe ich vielleicht unterbewusst die Regel für mich aufgestellt, dass ein gutes Leben bedeutet, von allen gemocht zu werden. Oder wenn ich permanent unzufrieden damit bin, Single zu sein, dann folge ich bewusst oder unbewusst der Überzeugung, dass zu einem guten und bedeutsamen Leben gehört, in einer Liebesbeziehung zu sein. Oder wenn ich mich schlecht dabei fühle, an einem Bettler vorbeizugehen, ohne ihm was zu geben, dann scheint es ein hoher Wert für mich zu sein, hilfsbereit und großzügig zu handeln. Oder wenn ich den Gedanken nicht ausstehen kann, untätig zu Hause rumzuhocken, dann scheint es mir sehr wichtig zu sein, was zu erreichen in meinem Leben. Und ob sich unser Leben dann gut und bedeutsam und wertvoll anfühlt, hängt immer davon ab, welches Beweismaterial wir uns gerade selbst liefern. Wenn wir es schaffen, unseren Überzeugungen und Werten zu folgen, dann fühlen wir uns gut. Wenn die Leute, mit denen ich gerade zu tun habe, mich mögen, wenn ich gerade erfolgreich mit dem Mädel von nebenan geflirtet habe und der Liebesbeziehung einen Schritt näher gekommen bin, wenn ich dem Bettler 2 Euro zustecke, wenn das letzte große Projekt auf Arbeit abgeschlossen wurde, dann kann ich guten Gewissens sagen, mein Leben ist gut. Mein Leben ist sinnvoll, wertvoll, bedeutsam. Ich kann zufrieden mit mir sein. Aber was ist, wenn der Tag nur ein ganz klein bisschen anders abläuft? Wenn ich aus zweiter Hand höre, dass mich irgendjemand nicht mag? Wenn die große Liebe mich abserviert? Wenn ich durch die Fußgängerzone laufe, das passiert mir oft, und dann sitzt da ein Bettler neben dem anderen. Und mit jedem Bettler, an dem man vorbeigeht, denkt man sich, boah, eigentlich wollte ich doch hilfsbereit und großzügig sein, aber ich bin's irgendwie gerade nicht. Und die Krönung ist dann, wenn am Ende der Fußgängerzone noch so ein WWF-Stand steht und die eine Unterschrift von einem wollen und man sagt sich, nee, mach ich nicht. Und dann ruft der Chef noch an und sagt einem, dass die letzte Jobleistung richtig miserabel war Und dann kann der letzte Tag noch so rosig gewesen sein. Plötzlich fühlt man sich total in Frage gestellt. Mögen die Leute mich wirklich? Werde ich jemals einen Partner finden? Bin ich wirklich hilfsbereit und großzügig? Oder beweise ich nicht eher gerade das Gegenteil? Ist das, was ich auf Arbeit erreiche, wirklich so weltbewegend? Ist das nicht genau das, was Madonna sagt? Egal wie viel wir leisten, egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie bestätigt wir uns gerade fühlen, es reicht nie auch noch für den nächsten Tag. Am nächsten Tag geht die Suche nach dieser Bestätigung einfach wieder gnadenlos weiter. Es ist wie in so einem Hamsterrad. Wir stehen Tag für Tag vor der Frage, bin ich wertvoll, bin ich bedeutsam, bin ich gut? Und wir bekommen nie eine endgültige Antwort. Selbst wenn ich heute das Gefühl habe, die Frage mit Ja beantworten zu können, dann kann ich nicht durchatmen, weil ich ja dafür sorgen will und muss, dass morgen die Antwort auch wieder Ja lautet. Dass morgen das Urteil auch wieder positiv ausfällt. Und so versuchen wir Tag für Tag, mal krass ausgedrückt, unsere Existenz zu rechtfertigen. Wir versuchen, den Ansprüchen zu genügen, die wir an ein gutes und wertvolles und bedeutsames Leben haben, weil wer will schon den Eindruck haben, dass das eigene Leben bedeutungs- und wertlos ist? Niemand. Also versuchen wir, uns Tag für Tag zu beweisen, dass unser Leben gut ist. Und hast du schon mal beobachtet, was passiert, wenn wir unseren Ansprüchen nicht gerecht werden? Wir leisten und wir leugnen. Wir leisten, das heißt, wir strengen uns morgen einfach noch mehr an. Wir versuchen noch mehr dafür zu tun, dass alle mich mögen. Wir versuchen noch mehr dafür zu tun, einen Partner zu finden. Wir versuchen noch mehr Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Wir versuchen noch mehr Erfolg auf Arbeit zu haben. Oder wir leugnen. Vor allem dann, wenn wir beim Leisten an unsere Grenzen kommen. Hast du schon mal deine Ansprüche langsam runtergeschraubt auf ein Niveau, das leichter zu erreichen war? Hast du schon mal einfach ein paar Regeln und Werte, die dir eigentlich wichtig waren, über Bord geworfen, um wieder guten Gewissens ein positives Urteil über dein Leben fällen zu können? Hast du dir schon mal gesagt, dass deine bisherigen Ansprüche sowieso übertrieben waren? Wir leugnen bestimmte Ansprüche, die wir an unser Leben stellen könnten, weil wir es nicht ertragen können, sie dauerhaft nicht zu erfüllen. Und ich glaube, einige Menschen, die ganz bewusst nichts mit Gott zu tun haben wollen, wollen nichts mit Gott zu tun haben aus genau diesem Grund. Sie haben den Eindruck, wenn ich mich wirklich nach den Maßstäben Gottes richten müsste, wie sie in der Bibel beschrieben werden, wie ich sie von ein paar Leuten mal so aufgeschnappt habe, dann würde ich mich ja permanent scheiße fühlen. Das könnte ich gar nicht leisten, alle meine Mitmenschen zu lieben, sogar meine Feinde zu lieben, Gott wichtiger zu nehmen als mich selbst und so weiter und so fort, was da alles so in der Bibel steht. Dem Anspruch könnte ich niemals gerecht werden. Ich könnte nie zufrieden mit mir sein. Ich würde mich immer schlecht fühlen. Ich habe doch schon genug damit zu tun, meinen eigenen Ansprüchen für mein Leben zu genügen. Da brauche ich doch nicht noch einen Gott, der noch mal eins draufsetzt und der es mir noch mal tausendmal schwerer macht. Und das ist ein gewaltiges Missverständnis über Gott. Der Gott, den die Bibel beschreibt, wird ganz oft missverstanden als ein Gott, der uns gnadenlos dazu antreibt, noch schneller im Hamsterrad zu rennen und zu röcheln und noch mehr Regeln zu befolgen und noch mehr zu leisten. Obwohl die Bibel ihn eigentlich beschreibt als einen Gott, der das Hamsterrad abschaffen will und der uns beibringen will, ohne Hamsterrad zu laufen. Und was genau ich damit meine, das wird deutlich daran, wie Jesus mit diesen drei Männern umgeht, von denen wir eben gelesen haben. Auf Seite 4 ist der Text abgedruckt, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Zwei von den Männern, um die es geht, laufen in einem Hamsterrad. Das ist einmal der Pharisäer im ersten Abschnitt und dann der angesehene Mann im zweiten Abschnitt. Beides gottesfürchtige Menschen, beide leisten sehr viel, beide haben Regeln im Kopf, von denen sie überzeugt sind, wenn ich mich an diese Regeln halte, dann ist mein Leben gut und wertvoll und bedeutsam, sogar in Gottes Augen. Und an beiden Männern wird total gut sichtbar, wozu das führt. Der eine von beiden ist so überzeugt von dem, was er Tag für Tag leistet, dass er sich nicht mal mehr die Frage stellt, bin ich ein guter Mann? Er ist fest davon überzeugt, klar bin ich ein guter Mann. Und er wendet sich direkt an Gott und sagt, schau dir mal an, was ich alles leiste. Ich bin so gut, so viel besser als alle anderen, so viel besser als der Typ, der da drüben steht. Ich bin kein Betrüger, ich bin kein Ehebrecher, ich bin kein Räuber. Im Gegenteil, ich spende nicht nur 10% von meinen landwirtschaftlichen Erträgen, wie es damals üblich war, ich spende 10% von allen meinen Einkünften. Ich faste nicht nur einmal im Jahr, wie es viele damals gemacht haben, ich faste 2x jede Woche. Ich leiste so viel, Gott, du musst mich einfach lieben. Und der andere, der angesehene Mann, der ist auch bemüht, ein gutes Leben zu führen. Aber er ist sich nie so richtig sicher, ob seine Anstrengungen auch wirklich ausreichen, habe ich den Eindruck. Also geht er zu jemandem, von dem er den Eindruck hat, das ist ein Experte, wenn es darum geht, ein gutes Leben zu führen. Er geht zu Jesus, der weiß, wie es geht, denkt er sich wahrscheinlich. Und er geht zu Jesus und er sagt sinngemäß, guter Meister, also du bist so ein guter Mensch. Du scheinst dich wirklich damit auszukennen, wie man gut lebt. Schau dir mal mein Leben an. Ich gebe mir echt Mühe. Ich mache das und das und das und das. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Das müsste doch eigentlich reichen, um Gott zufriedenzustellen. Beide Männer versuchen für sich selbst und für Gott den Beweis zu erbringen, dass sie gut und bedeutsam und wertvoll sind. Und das führt zu zwei Dingen. Der eine wird hochmütig. Der eine Mann ist so überzeugt von sich selbst und so stolz darauf, wie er lebt, dass er für andere, die nicht so leben, nur noch Verachtung übrig hat. Und er zieht es gar nicht mehr in Erwägung, dass in seinem Leben auch noch das ein oder andere schief sein könnte. Der eine wird hochmütig und der andere wird unsicher, zutiefst verunsichert. Der zweite Mann sehnt sich nach der Bestätigung, dass all seine Anstrengungen auch wirklich ausgereicht haben, dass sein Leben auch wirklich gut ist. Aber er ist sich dessen nicht sicher. Und als dann rauskommt, dass auch in seinem Leben eigentlich noch die ein oder andere Baustelle vorhanden wäre, dann fällt er in ein tiefes, schwarzes Loch und ist zu Tode betrübt, wahrscheinlich weil er sich fragt, was soll ich noch alles machen? Wie soll ich diesen Ansprüchen denn überhaupt genügen? Ich habe mich doch schon so sehr angestrengt. Beide laufen im Hamsterrad. Beide versuchen angestrengt, das eigene Leben durch das Einhalten bestimmter Regeln gut und bedeutsam und wertvoll zu machen. Beide versuchen für sich selbst und für Gott den Beweis zu erbringen, dass sie gut sind. Und dadurch wird der eine hochmütig und der andere zutiefst verunsichert. Und in welche Kategorie man gerade fällt, hängt, glaube ich, total von der Situation ab. Ich kenne beides leider viel zu gut. Und an der Stelle ist es übrigens auch vollkommen egal, ob man religiös ist oder nicht. Hochmütig kann man auch werden, wenn man sein Leben nach bestimmten Regeln lebt, die keinen explizit religiösen Hintergrund haben. Und das alles wirft dann die Frage auf, wieso sollte man überhaupt das eigene Leben Tag für Tag an irgendwelchen Maßstäben messen? Wieso sollte man sich anstrengen, irgendwelchen Regeln und Werten zu folgen, wenn das letztlich doch sowieso nur zu Hochmut und Verunsicherung führt? Wieso sollte man versuchen, irgendwem irgendwas zu beweisen? Und dieser Gedanke, der hat irgendwann im 19. Jahrhundert in der Romantik dazu geführt, dass Menschen angefangen haben zu sagen, wisst ihr was, ich tue einfach nur noch das, was sich gerade richtig anfühlt. Ich werfe die Regeln einfach über Bord. Regeln schränken mich sowieso nur ein. Regeln zwingen mich dazu, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun will. Ich tue ab sofort nur noch das, was ich wirklich tun will. Das, was sich spontan richtig anfühlt. Heute findet sich diese Denkweise wieder in so Sätzen wie, ich folge meinem Herzen. Ich bleib mir selbst treu. Und der ursprüngliche Gedanke dahinter ist gar nicht so verkehrt. Die Menschen in der Romantik haben gemerkt, viele Menschen folgen zwar bestimmten Regeln, aber nicht aus Überzeugung, sondern weil sie sich dazu gezwungen fühlen. Viele Menschen folgen gewissen Regeln nur, weil sie das Gefühl haben, sich selbst oder anderen oder Gott beweisen zu müssen, dass sie gute Menschen sind. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass man anfängt, bestimmten Regeln nur dann zu folgen, wenn alle anderen zugucken. Und sobald man für sich ist, sobald niemand zuguckt, kann man endlich das tun, was man eigentlich die ganze Zeit tun wollte. Das nennt man Heuchelei. Und in der Romantik, da hat sich das durchgesetzt, oder da ist dieser Gedanke aufgekommen, dass Leute gesagt haben, einfach nur irgendwelchen Regeln zu folgen, die einem eigentlich gegen den Strich gehen, das hat doch nichts mit einem guten und bedeutsamen Leben zu tun. Ein gutes Leben zu führen bedeutet, seinem Herzen zu folgen und sich treu zu bleiben und auf keinen Fall irgendetwas zu tun, was dem Ruf deines Herzens widerspricht. Die Romantiker haben gut erkannt, dass es heuchlerisch und verlogen ist, bestimmten Regeln und Werten nur zu folgen, um irgendwem irgendwas zu beweisen. Leider ist die romantische Gegenbewegung dann auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Viele sind dann nämlich so weit gegangen zu sagen, und das ist heute auch sehr weit verbreitet, alles, was spontan aus dir heraussprudelt, das ist authentisch und deshalb auch immer gut. Und alles, was man aus dem Gehorsam gegenüber einer Regel tut und trotz innerer Widerstände, das ist unauthentisch und heuchlerisch und deswegen schlecht. Und dabei wird völlig übersehen, dass so manches, was man spontan und unüberlegt und impulsiv tut, auch leicht mal in einer Katastrophe enden kann. Und andererseits, dass manches, was man tut, obwohl es einem schwerfällt, obwohl einem eigentlich gerade nicht danach ist, manchmal einen ganz besonderen Wert haben kann. Und ich würde mal wagen zu behaupten, diese Denkweise, folge deinem Herzen, ist eine Folge dessen, dass man versucht hat, sich selbst und anderen und Gott zu beweisen, wie gut man ist. Und dabei permanent den Eindruck hatte, das klappt nicht. Ich schaffe das nicht. Ich kann diesen Ansprüchen gar nicht die ganze Zeit gerecht werden. Und deswegen war man irgendwann frustriert und hatte keine Lust mehr, dieses Spielchen mitzuspielen. Weiter in diesem Hamsterrad zu rennen. Und die einzige Alternative, die man gesehen hat, die eigenen Ansprüche und Maßstäbe und Regeln und Werte einfach auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Nämlich auf die Regel, tu das, was sich gut anfühlt. Anstatt zu leisten und immer angestrengter zu versuchen, irgendwem was zu beweisen, leugnet man die Werte und Maßstäbe, nach denen man leben könnte. Und damit befreit man sich zwar von dieser Frustration und von diesem Gefühl der Unsicherheit, weil man nie an diese Ansprüche rankommt, aber dafür verliert man auch die Orientierung irgendwie. Man vergisst, dass es sowas wie gut und böse und richtig und falsch tatsächlich gibt. Man vergisst, dass es auf dieser Welt um mehr geht als nur um mich und meine Gefühle. Wir alle sehnen uns danach, dass sich unser Leben gut und wertvoll und bedeutsam anfühlt. Und die einen versuchen das zu erreichen, indem sie leisten und angestrengt versuchen, bestimmte Maßstäbe zu erfüllen, damit das Urteil positiv ausfällt. Und die anderen versuchen das zu erreichen, indem sie leugnen und so viele Maßstäbe wie möglich aus ihrem Leben verbannen, damit das Urteil positiv ausfällt. Das Problem dabei ist, das eine führt zu Hochmut oder Unsicherheit, und das andere zu Orientierungslosigkeit. Und an der Stelle kommt Jesus ins Spiel. Als dieser angesehene Mann im zweiten Abschnitt zu Jesus kommt, weil er davon überzeugt ist, dass Jesus ein Experte darin ist, wie man gut lebt, da antwortet Jesus ihm, warum nennst du mich gut? Gut ist doch nur Gott, sonst niemand. Und was Jesus ihm damit sagen will, ist Folgendes. Du denkst, du könntest Gott irgendwas beweisen, indem du dich bemühst, ein gutes Leben zu führen. Du denkst, ich wäre ein sehr guter Mensch, den du dir zum Vorbild nehmen kannst, um sicherzugehen, dass du wirklich gut genug bist, um Gottes Ansprüchen zu genügen. Aber so gut kann gar kein Mensch sein. So gut kann nur Gott höchstpersönlich sein. Was der Mann in dem Moment nicht wusste, war, dass Jesus ja tatsächlich Gott höchstpersönlich war in Menschengestalt. Also hatte der Mann vollkommen recht, damit, dass Jesus ein Leben nach ganz besonders hohen Maßstäben gelebt hat. Jesus hat genau genommen nach den allerhöchsten Maßstäben gelebt, die es jemals geben kann. Aber der Mann dachte, Jesus wäre einfach nur ein besonders guter Mensch, der sich besonders anstrengt, diese Maßstäbe zu erfüllen. Und der Mann dachte, nach göttlichen Maßstäben zu leben, wäre möglich, wenn man sich nur genug anstrengt. Und was Jesus dem Mann dann sagt, ist, dass der Anspruch an sein Leben viel höher ist, als er das bisher angenommen hat. Gott ist der entscheidende Maßstab für dein Leben, sagt er dem Mann, und du bist meilenweit davon entfernt, diesen Maßstab aus eigener Kraft zu erfüllen. Und das ist vielleicht der Punkt, wo manch einer sagen würde, siehst du, Gott ist eben doch der gnadenlose Peitschenschwinger. Da ist ein Mann, der sich angestrengt hat, ein gutes Leben zu leben, und Jesus hat nichts Besseres zu tun, als ihm zu sagen, dass er das und das und das und das und das eigentlich auch noch hätte leisten müssen. Aber indem Jesus das macht, bringt er diesen Mann genau an den Punkt, an den er kommen muss. Nämlich an den Punkt, an dem er realisiert, dass all sein Leisten und all seine Anstrengungen niemals ausreichen könnten, um den vollkommenen Maßstäben Gottes zu genügen. Wenn er aus eigener Leistung und aus eigener Anstrengung heraus ein Leben führen will, das den heiligen und vollkommenen Maßstäben Gottes gerecht wird, dann wird er früher oder später daran verzweifeln, weil er nie so vollkommen sein wird. Oder er wird anfangen, die Heiligkeit und die Vollkommenheit Gottes runterzuschrauben und zu leugnen, um wenigstens das Gefühl zu haben, ihr gerecht zu werden. Und genauso wie diesen Mann will Jesus uns an den Punkt bringen, an dem wir Folgendes verstehen. Überall auf der Welt läuft es so: Wir leisten etwas und dann werden wir anhand unserer Leistung gemessen und beurteilt. Von anderen oder von uns selbst, vollkommen egal. Wir stehen sozusagen permanent unter Anklage. Permanent steht die Frage im Raum: Ist das, was ich bin und tue, gut und bedeutsam und wertvoll? Und wie das Urteil ausfällt, hängt Tag für Tag von dem ab, was ich tue. Und Jesus bietet uns an, den Spieß umzudrehen. Jesus hat auf der Erde ein perfektes Leben gelebt. Er hat so gelebt, wie jeder von uns hätte leben sollen. Sein Leben hat allen göttlichen Ansprüchen vollkommen entsprochen. Er ist all dem vollkommen gerecht geworden. Und trotzdem ist ein vernichtendes Urteil über sein Leben gesprochen worden. Er war vollkommen schuldlos, vollkommen, vollkommen, und ist dennoch zum Tod am Kreuz verurteilt worden. Warum? Um den Spieß für uns umzudrehen. Jesus nimmt sozusagen all die vernichtenden Urteile, die über unser Leben ausgesprochen werden müssten, auf sich. Und spricht über unser Leben das Urteil, das eigentlich nur sein Leben verdient gehabt hätte. Und Jesus bietet uns damit an, so zu werden wie der dritte Mann in diesem Text, den wir bis jetzt so ein bisschen außen vor gelassen haben, der Zolleinnehmer in Abschnitt 1. Der steht ehrfürchtig vor Gott und sagt: Gott, vergib mir, sündigem Menschen, meine Schuld. Dieser Mann leugnet nicht, dass er hinter Gottes Ansprüchen oder hinter Gottes Maßstab zurückgeblieben ist. Er erkennt Gottes Heiligkeit an. Und dieser Mann setzt seine Hoffnung auch nicht auf seine eigenen Leistungen. Er gesteht seine Unvollkommenheit ein. Und Jesus sagt, wenn wir das tun, dann sind wir vor Gott gerechtfertigt. Wenn wir das tun, dann fällt Gott ein endgültiges Urteil und ein unwiderrufliches Urteil über unser Leben, das in keiner Weise mehr von unserer Lebensleistung abhängt. Und das Urteil lautet: wertvoll, geliebt und begnadigt. Für immer. Nichts, was du tust, wird Gott jemals dazu bewegen können, dich mehr zu lieben. Nichts von dem, was du leistest. Und nichts von dem, was du tust, wird Gott jemals dazu bewegen, dich weniger zu lieben. Und dieses endgültige Urteil wird uns verändern. Es wird dazu führen, dass sich unser Herz verändert. Der Hochmut, der sich so oft einschleicht, dem wird so langsam aber sicher der Nährboden entzogen. Und anstatt verunsichert und frustriert zu sein, werden wir immer gelassener mit unserem eigenen Versagen umgehen können. Und dieses endgültige Urteil wird dazu führen, dass wir unsere Ansprüche nicht runter, sondern hochschrauben. Es wird dazu führen, dass wir uns nicht länger an unseren eigenen zurechtgeschusterten Maßstäben messen, von denen wir denken, ja, vielleicht könnten wir die ja erfüllen, sondern es wird dazu führen, dass wir uns mutig Gottes wunderschönen Charakter und seine Vollkommenheit zum Vorbild nehmen. Aber nicht, um irgendwem was zu beweisen, sondern weil es schön ist und weil es uns Freude machen wird, das zu tun. Und weil wir keine Angst davor zu haben brauchen, an diesem Maßstab zu scheitern. Weil das Urteil ja schon längst gesprochen ist. Und das ist die verändernde Kraft des Evangeliums von Jesus Christus. Das ist die verändernde Kraft der Gnade, die Jesus uns am Kreuz zugänglich gemacht hat. Der Gott der Bibel ist kein Gott, der uns gnadenlos dazu antreibt, noch schneller im Hamsterrad zu rennen und zu röcheln und noch mehr Regeln zu befolgen und noch mehr zu leisten. Der Gott der Bibel, Jesus Christus, ist ein Gott, der uns helfen will, an diesen Punkt zu kommen, an dem wir aufhören, auf unsere eigene Lebensleistung zu vertrauen und anfangen, voll und ganz auf seine Gnade zu setzen. Und wenn wir das wagen, dann wird das unser Leben verändern. Es wird diesen ewig andauernden Kampf um ein positives Urteil über unser Leben endgültig beenden, weil Jesus das Urteil schon längst gesprochen hat. Wertvoll, geliebt und begnadigt.